dick ist die Wand neben dir? Wie hoch ist die Treppenstufe? Wie schräg die Dachschräge? All das ist genormt, DIN-genormt. Drei Buchstaben, die im Wohnungsbau zur echten Herausforderung werden können. Die Anforderungen bei einigen Normen in der Baubranche werden immer höher. Treibt das auch die Kosten in die Höhe? Tatjana Mischke hat für den SWR ein Jahr lang viele Baustellen besucht, um genau das rauszufinden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Krugmann. Hallo Tatjana.
Hallo Viktoria.
Abgesehen davon, dass hier ein Blatt auf dem Tisch liegt, da glaube ich, das hat eine DIN-Norm. Das ist DIN A4. Was in diesem Raum, in dem ich jetzt hier sitze, ist genormt?
Na, das ist etwas, was ich mit meinen Gesprächspartnern zusammen immer wieder auch gemacht habe. Und wir haben eigentlich in allen Situationen, egal wo wir gerade waren, festgestellt, wow, um uns herum sind fast alle Sachen genormt. Also die Mikrofone, die Mikrofonhalterungen sind sowieso genormt, damit irgendwie der Stecker, egal wo, in welchem Land, mindestens in Europa, in jede Steckdose passt, ist auch das genormt. Mhm. Die Verschraubungen der Glühbirnen sind genormt. Wie das Fenster aussieht, wie es aufgebaut wird. Die Frage von, wie viel Schall höre ich jetzt gerade aus dem Nachbarraum, ist genormt. Was wird wie gebaut, damit welcher Schall sich wie überträgt oder eben gerade abgedämmt wird. Also wenn wir um uns herum gucken, es gibt ausgesprochen wenig, was nicht genormt ist.
Der Drittschallschutz entsprach nicht der zulässigen Norm von 53 Dezibel, sondern er betrug 57 Dezibel.
Normen machen unser Leben angenehm und steigern die Sicherheit und bringen auch wirtschaftliche Vorteile. Also nur weil ein Überseecontainer auf ein Schiff passt, egal in welchem Hafen auf der Welt, ist internationaler Handel möglich. Mhm. Dazu gibt es auch beispielsweise, auch vom Deutschen Institut für Normung rausgegeben, eine Studie über den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Normung. Das sind 17 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. Und es stabilisiert, auf diese Art und Weise stabilisieren Normen die Wirtschaft. Es gibt zum Beispiel sicherheitsrelevante Normen. Die wollen wir uns überhaupt gar nicht wegdenken, weil sie dafür sorgen, dass das Haus stabil steht. Und dann gibt es aber Normen, über die man reden muss. Und in dem Baubereich kommt es jetzt seit einiger Zeit zu Konflikten.
Weil es sich für viele aufgrund gestiegener Materialkosten, wieder angestiegener Bauzinsen und auch einer gewissen Verunsicherung über Bauauflagen gerade einfach nicht mehr rechnet. Die Baubranche warnt schon seit Monaten. Tatsächlich dürfte das gesteckte Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr erneut weit verfehlt werden.
Experten nehmen das so wahr, die Grundbedingungen für das Bauen werden immer teurer. Die Grundstückspreise steigen, die Materialkosten steigen, die gesetzlichen Anforderungen steigen. Und dazu kommt auch noch on top Normen, die vorgeben, wie gebaut werden soll.
Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott.
Denn nur um die Kosten für den Neubau wieder reinzuholen, müsste die Kaltmiete bei 21 Euro pro Quadratmeter liegen, so der Immobilienausschuss. Eine so hohe Miete aber könne kaum jemand bezahlen.
Wir brauchen Verschlankung der Prozesse, Entschlackung von Planungs- und Baurechtsvorgaben.
Können wir da mal ein Beispiel nennen für eine Norm im Bereich Bauen und Wohnen?
Beispielsweise die Schallschutznorm, DIN 4109. Das war eine Norm, wo man am Anfang gesagt hat, Lärm in der Wohnung kann auch belastend sein, kann eine gesundheitliche Gefährdung sein. Und dann hat man gesagt, okay, damit die Bewohner nicht gesundheitlich gefährdet sind, sagen wir mal so und so viel Lärm ist gut zu ertragen für einen Bewohner oder für einen Mieter. Und damit diese Regeln eingehalten werden, gibt es eine Norm, die sagt, okay, damit der Mieter nicht gesundheitlich gefährdet ist, legen wir fest, wie die Wände aufgebaut sind, wie die Fenster aufgebaut sind und reduzieren so das gesundheitliche Risiko. Und eine Norm ist beispielsweise die DIN 1805 Teil 2. Das ist eine Norm, die regelt, wie viele Steckdosen in einem Raum sind. Also Die sagt, insgesamt in einer Dreizimmerwohnung sind nach dieser Vorgabe optimalerweise 47 Steckdosen. In der Küche alleine wären das 18 Steckdosen.
Okay, also viele Steckdosen zur Auswahl oder wenig von den Nachbarn hören. Das klingt ja erstmal gut. Wo ist der Haken?
Im Laufe der Zeit ist bei einigen Normen etwas passiert, das auch Experten sagen. Man ist so ein kleines bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Also die gesundheitliche Gefährdung für die Lärmbelastung in Wohnungen ist schon lange nicht mehr so groß, wie sie das in den 60ern oder 70er Jahren war. Und trotzdem werden die Standards immer höher gelegt. Die Wohnung sozusagen wird schallisolierter. Man sorgt dafür, dass man weniger hört von den Nachbarn. Aber um das erreichen zu können, braucht man im Grunde genommen viel mehr Material. Und das verteuert den Bau insgesamt.
Die Standards werden also immer höher. Ist es denn auch so, dass es auch insgesamt immer mehr Normen gibt?
Man kann grundsätzlich beobachten, dass es immer mehr Normen gibt. Was man gut nachvollziehen kann, ist, dass die einzelne Norm immer umfangreicher wird und insgesamt die Anforderungen in den einzelnen Normen komplexer werden. Es kommen auch mehr Normen dazu, weil beispielsweise auf europäischer oder auf internationaler Ebene genormt wird, sodass wir am Ende alleine in so ein einzelnes Haus 3.900 Normen reinkriegen müssen. Und immer mehr Normen mit einem immer größeren Umfang in ein einzelnes Haus, das macht das Bauen nicht einfacher, sondern das macht es schwieriger, weil man immer mehr berücksichtigen muss und die Häuser deshalb nicht größer werden.
Und was hat das dann für Folgen?
Naja, in der Folge führt es dazu, dass die Planungszeit länger wird, weil die Anforderungen immer höher werden, braucht man immer mehr Experten, die für die einzelnen Anforderungen verantwortlich sind. Es kommt auch noch dazu, dass mitunter mehr Material verwendet wird beim Bau und auch das wird dann wieder teurer.
Ich kann mich erinnern, als ich anfing, so vor 20 Jahren, 30 Jahren, waren solche Konstruktionen halb so dick. Vielleicht?
Ja.
So ungefähr, ne?
Dirk Salewski ist Bauunternehmer und auch Vorstand in einem Verband der Wohnungswirtschaft. Und er beschrieb mir das sehr, sehr plastisch, dass sie vor 20 Jahren Konstruktionen hatten, die nur halb so viel Materialien verbrauchten. Jetzt hat sich im Grunde genommen die Anforderung verdoppelt.
Da nochmal so ein dicker Klopper.
Also quasi so.
Quasi so, genau.
70. Das ist Beton und Stahl.
Wir wissen jetzt aus einer neuen Studie, die wir gerade vorgelegt bekommen haben, dass die Franzosen zum Beispiel halb so dicke Betonbauteile haben.
Und auch die Niederländer bauen das durchaus mit 15er oder 18er.
Und auch wenn ich jetzt nicht ironisch sein soll, mir bleibt nichts anderes. Wir sind es in Deutschland gewohnt, immer gleich zwei Schippen draufzulegen auf das Mindestmaß.
Und am Strich führen all diese Faktoren dazu, dass das Bauen teurer wird und dass dann in der Folge auch die Mieten steigen.
Woher kommen Normen in Deutschland?
Na, erstmal ist eine Norm nichts weiter als ein Stück Papier. Optimalerweise ist es kurz und knapp gehalten und beschreibt auch für einen Laien verständlich eine Zielvorgabe, die zu erreichen ist, um beispielsweise Sicherheit zu gewährleisten, um andere Ziele, die dann an der jeweiligen Norm definiert sind, zu erreichen. Das ist ein Papier, auf das sich Experten geeinigt haben, Experten aus allen Teilen der Wirtschaft, die sagen, wenn wir alle zusammen an diesem Tisch sitzen und an dem Papier arbeiten und alle Aspekte berücksichtigen, dann ist diese Zielformulierung einfach sinnvoll. In Deutschland werden Normen gemacht von dem Deutschen Institut für Normung. Das ist ein etablierter Verein, der sich vor über 100 Jahren gegründet hat. Der sitzt in Berlin im Tiergarten. Das ist ein stattlicher Bau. Und die sind sozusagen damit beauftragt, den Normungsvorgang zu überwachen. Das Deutsche Institut für Normung, das ist ein gemeinnütziger Verein. Dieser gemeinnützige Verein hat einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Vertrag sind sie dazu verpflichtet, die Normung zu überwachen und sicherzustellen, dass das öffentliche Interesse gewahrt bleibt und dass die Grundlagen für die Normungsarbeit eingehalten werden. In diesem Verein gibt es rund 800 Mitarbeiter und dann kommen dazu die freiwilligen Experten, die sich ehrenamtlich in einzelne Arbeitsausschüsse setzen und die dann in einzelnen Arbeitsausschüssen von ungefähr 20 Leuten jeweils an einer einzelnen Norm arbeiten.
Okay, also das heißt, dieses Institut, das wird eigentlich von Ehrenamtlichen gemacht, aus der Bevölkerung, die dann bestimmen?
Es gibt hauptamtliche Mitarbeiter, die sozusagen diesen Auftrag haben, einen geregelten Ablauf zu garantieren. Und dann gibt es diejenigen, die die eigentliche Norm erarbeiten.
Da ist dann eine Expertenrunde und die bestimmt dann zum Beispiel im Bauwesen, wie viele Steckdosen sinnvoll wären.
Genau. Für jede einzelne Norm gibt es einen Arbeitsausschuss. Und dieser Arbeitsausschuss, wie der besetzt ist, dafür gibt es dann auch wieder eine einzelne Norm. Das ist die DIN 820. Die legt fest, wie soll so ein Normungsvorgang aussehen. Also das Deutsche Institut für Normung hat sich eine eigene Norm gegeben, wie optimalerweise die Normungsarbeit aussieht.
Wie könnte es anders sein?
Ich nehme jetzt mal so zwei Punkte raus, die dabei wesentlich sind. Nämlich einmal, es müssen alle interessierten Kreise vertreten sein, also die Wissenschaft, die öffentliche Hand, Gewerkschaften, Umweltverbände, Verbraucher. Die müssen repräsentiert sein in so einem Ausschuss und alle interessierten Kreise sollen im Konsens entscheiden. Das heißt, alle müssen so lange diskutieren, bis alle einverstanden sind. Niemand wird überstimmt, sondern alle werden gehört und kommen zusammen zu einer Entscheidung, was denn die Empfehlung ist, die man an 80 Millionen Menschen gibt, wonach sie sich optimalerweise richten können. Und der Gedanke dahinter, der ist total richtig und gut. Nämlich zu sagen, wenn Vertreter aus allen Bereichen des Lebens zusammenkommen und miteinander reden, diskutieren und dann entscheiden, wenn wirklich alle Interessen berücksichtigt sind. Das ist das eine Papier, das ganz wichtig ist in der Normung. Und das andere ist die Forderung nach Transparenz in der Normung. Das heißt, jeder soll wissen, was gerade in der Normung passiert. Und die Abläufe in der Normung sollen transparent sein.
Okay, die Steckdosen in meiner Wohnung haben also eine lange Vorgeschichte. Zusammenfassend, in so einem Arbeitsausschuss sollen möglichst alle Interessen vertreten sein. Und es soll transparent sein, wie Normen entstehen. Wer sind denn diese Vertreter darin? Wer ist das?
Ich habe irgendwann im Laufe der Recherche festgestellt, eigentlich wissen wir überhaupt gar nicht, wer da drin sitzt. Ich habe mich umgehört und habe immer wieder gefragt, okay, wenn es jetzt ein Problem in dieser Norm gibt, dann lasst uns quasi mit den Experten reden, die an dieser Norm gearbeitet haben. Dann könnte man unter Umständen versuchen, Probleme zu lösen. Und dabei habe ich festgestellt, dass man nicht weiß, wer genau diese Experten sind. Das hat mich total erstaunt.
Das klingt für mich wie ein Widerspruch.
Ich habe dann, wenn ich mit Fachleuten aus dem Bauwesen gesprochen habe und gefragt habe, können Sie mir sagen, wer jetzt genau in diesen Ausschüssen sitzt, festgestellt. Es wurde relativ häufig geantwortet mit, ich kann da keine genaue Auskunft geben, weil ich fühle mich an eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Deutschen Institut für Normung gebunden.
Hast du das DIN, das Deutsche Institut für Normung, mit diesen Aussagen konfrontiert? Was sagen die dazu?
Sie haben im Grunde genommen gesagt, die Mitarbeitenden sind nicht auf die Geheimhaltung von Informationen in den Normungsgremien verpflichtet. Eine solche Praxis würde den Zielen der Normung vollständig widersprechen. Man hat dann aber aufgrund der Konfrontation und aufgrund des Gesprächs auch festgestellt, dass die Formulierung, die Sie gewählt haben, missverständlich ist und angekündigt, dass Sie zukünftig eine andere Formulierung wählen werden und die Formulierung anpassen werden.
Also es gibt ein Papier, das missverständlich formuliert ist und das wollen Sie ändern. Hast du denn rausgefunden, wer in den Ausschüssen sitzt?
Als ich festgestellt habe, dass wir nicht wissen, wer in den Normungsgremien sitzt, war ich auf vielen Messen und habe versucht, mit den Experten, die in der Normung tätig sind, ins Gespräch zu kommen. Ich habe dabei beispielsweise einen Naturbaustoffhändler getroffen.
Das ist natürlich industrielastig, weil in den Normungsausschüssen, also in den Arbeitsausschüssen, quasi kann man reinberufen werden, muss man aber auch was für bezahlen. Das heißt, alle Akteure, die nicht über viel Geld verfügen und über eine große Organisation, haben erstmal Schwierigkeiten, das entsprechend zu bestücken. Von daher sitzen da die großen Industrien drin, die auch was zu verlieren haben oder zu gewinnen haben, je nachdem, wie eine Normung ausfällt, und gucken, dass nichts gegen ihre Interessen läuft.
Okay, also erst eine Gebühr entrichten und dann unentgeltlich arbeiten in so einem Ausschuss. Das muss man sich leisten können. Und dann stellt sich die Frage, ob damit wirklich alle Interessen ausgewogen vertreten sein können. Ulrich Steinmeier heißt der Fachmann, also das ehemalige Gremienmitglied, mit dem du da gesprochen hast.
Er selber war ein Jahr in der Normung und hat da beobachtet, dass schon häufig auch die großen Industrien da drin säßen und dass die gucken, dass nichts gegen ihre Interessen läuft. Das war im Grunde genommen eine Aussage, die mir dann im Laufe der Recherche einen Hinweis darauf gegeben hat, dass es sinnvoll ist, immer weiter zu gucken und immer weiter zu recherchieren, wer sind denn in den kritischen Arbeitsausschüssen, in den Normen, die auf dem Bau diskutiert werden, die konfliktbehaftet sind, wer sind denn die Menschen, die da drin sitzen? Wer sind diese Experten und wie sind diese Arbeitsausschüsse besetzt? Beziehungsweise andersrum auch die Frage, hält sich das Deutsche Institut für Normung an die eigene Norm, die DIN 820? Ich habe dann, nachdem ich sehr lange während der Recherche eigentlich nur Anhaltspunkte hatte und Aussagen von Teilnehmenden aus den einzelnen Ausschüssen, dass die ausgewogene Besetzung nicht immer gewährleistet ist, habe ich jemanden getroffen, der während eines Interviews ein Mitglied im Bundestag, Kassem Taher Saleh, Obmann im Bauausschuss für Bündnis 90 Die Grünen. Er ist selber Bauingenieur und als ich ihn gefragt habe, ob ihm bekannt sei, dass man nicht weiß, wer in den Arbeitsausschüssen sitzt, war er zunächst mal total erstaunt, wollte mir das nicht so richtig glauben, hat aber seinerseits versprochen, dann zu recherchieren. Und ein paar Monate später rief mich jemand aus seinem Büro an und präsentierte die Ergebnisse der Recherche. Und das Ergebnis der Recherche, was er mir dann auch im Interview erzählt hat, war, dass der Ausschuss für elektrische Ausstattung fast 83% mit Wirtschaftsvertretern besetzt ist. Ich habe auch den Daniel Schmidt, den Vorstand vom Deutschen Institut für Normung, in einem Interview damit konfrontiert, warum nicht transparent ist, welche Menschen in der Normung sitzen.
Ich habe keine Angst vor dieser Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir sicher bin, weil ich weiß, dass die Ausgewogenheit der Besetzung der Gremien für uns ein hohes Gut ist.
Halten Sie es für denkbar, dass eine einzelne Interessensgruppe über 50% eines Arbeitsausschusses besetzt sozusagen?
Nein.
Dann können Sie es mir jetzt ganz gleich zur Überprüfung vorlegen, wer saß in diesem Arbeitsausschuss.
Ich könnte nachgucken, ja, aber es ist eben derzeit nicht vorgesehen, es tatsächlich zu veröffentlichen.
Also Daniel Schmidt, Mitglied im Vorstand vom DIN-Institut, sagt, keine Interessengruppe besetzt über 50%. Der Grünen-Abgeordnete Kassem Taher Saleh sagt, in diesem Ausschuss für elektrische Ausstattung von Gebäuden sind es 83%. Das passt nicht zusammen.
Als die Normungsarbeit begonnen hat, gab es eine andere Auffassung von Transparenz als heute. Deshalb bezieht sich das Deutsche Institut für Normung darauf, dass es ein historisch gewachsenes Verfahren ist, dass man halt sagt, die Arbeitsausschüsse werden nicht transparent genannt. Das hat man gemacht, um die Vertreter, die in den Ausschüssen sind, vor der Einflussnahme zu schützen und um den Datenschutz gerecht zu werden.
Mich würde interessieren an der Stelle, wo genau ist das festgeschrieben, dass es nicht vorgesehen ist?
Es ist derzeit keine Praxis, dass die einzelnen mitarbeitenden Personen öffentlich genannt werden.
Habe ich verstanden, aber wo ist das festgeschrieben? Also wo ist das nachlesbar? Weil Sie haben die DIN 820, in der drin steht, wir sind transparent. Sie haben den Vertrag mit der Bundesrepublik, da steht auch was von Transparenz. Wir haben den WTO-Kodex, Sie haben die Satzung. Überall wird von Transparenz geredet. Warum ist an genau dieser ganz wichtigen und sensiblen Stelle intransparent, wer mitarbeitet?
Ich hatte gesagt, es ist ein etabliertes Verfahren. Es hat sich historisch entwickelt. Und wir sind dabei, auch diese Frage, diese Transparenzfrage, die Sie zu Recht auch stellen, zu behandeln, intern zu behandeln, ob es Möglichkeiten gibt, auch an dieser Stelle mehr Transparenz zu schaffen. Das Ergebnis kann ich allerdings nicht vorwegnehmen.
Dieses Verfahren hat sich über einen langen Zeitraum etabliert. Allerdings haben sich im Laufe der letzten 100 Jahre die Anforderungen an die Transparenz geändert, eben weil diese Standards, die im Deutschen Institut für Normung vorgegeben werden, mitunter auch eine Art Gesetzeskraft haben, weil sie teilweise von der Rechtsprechung aufgegriffen werden und die Gerichte dann anhand der Normung und der Standards entscheiden, ob jemand rechtswidrig oder rechtsmäßig gehandelt hat.
Aber eine Norm ist ja ein Standard, sagst du. Das ist ja aber schon was anderes als zum Beispiel ein Gesetz, oder? Die ist doch nicht sofort rechtswirksam.
Eigentlich haben Normen einen Empfehlungscharakter, aber dadurch, dass sie von Gerichten häufig als Grundlage genommen werden in der Rechtsprechung, wenn es zu Haftungsfällen kommt, werden sie quasi durch die Hintertür doch noch bindend.
Also, die Normen haben einen riesigen Einfluss. Zum Beispiel darauf, wie gebaut wird, darauf, wie teuer es ist zu bauen. Und gleichzeitig sitzen in diesen Ausschüssen womöglich viel mehr Vertreter und Vertreterinnen aus der Wirtschaft als gedacht. Und es ist auch nicht so leicht rauszufinden, wer da wirklich entscheidet. Und gleichzeitig stellen wir einen Mangel fest. Einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Warum läuft das so? Gibt es da keinen Widerspruch?
Es gibt zahlreiche Bemühungen derzeit, wie man eine Lösung findet aus diesem Dilemma raus. Was mich sehr beeindruckt hat in der Auseinandersetzung damit, sind einzelne Planer oder Bauunternehmer.
Nee, lass uns mal hier reingehen. Ich will dir was zeigen. Lass uns mal hier gucken.
Die mit hohem unternehmerischen Risiko und mit viel Kreativität diese Wege suchen, um reduzierter zu bauen und um wieder bezahlbaren Wohnraum quasi möglich zu machen. Und einer davon ist Jan Eitel.
Weil hier ist die Tür schon fertig. Wir haben doch gerade über Normen gesprochen. So, jetzt pass auf. Wir bauen ja schon immer den erhöhten Schallschutz. Es gibt den Mindestschallschutz, es gibt den erhöhten Schallschutz.
Jan Eitel ist ein Bauunternehmer und Projektplaner aus Trier, der jetzt mit seinem Team seit einigen Jahren sich konzentriert auf den Bereich bezahlbaren Wohnraum und da nach Lösungen sucht.
Die neue Norm sagt aber, das kann man hier ganz gut erklären, dass das, was wir hier machen, obwohl wir so eine Luxustür hier haben, sogar mit farbigen Blättern und mit allem drum und dran, das reicht nicht mehr. Weil du könntest jetzt durch diese Tür Lärm vom Treppenhaus wahrnehmen. Was müssten wir jetzt machen, wenn wir die neueste Norm einhalten würden? Wir müssten hier nochmal eine Diele bauen. Das heißt, an der Stelle hier wäre nochmal eine Tür. Und das ist so ein Quatsch, wo ich sage, hä? Das war jetzt über Jahrzehnte lang gut, hat schon nie einer beschwert. Ja, wir haben schon den erhöhten Schallschutz.
Im Grunde genommen hat er angefangen, mit den Handwerkern zusammen zu überlegen, was sind denn dann bessere Lösungen, die auch die allgemein anerkannten Regeln der Technik repräsentieren, die aber günstiger sind und die gut erreichbar sind, die handwerklich gut umsetzbar sind. Was sind diese Lösungen, die wir auf den Baustellen anbieten können, wenn wir zu bezahlbaren Wohnraum kommen?
Wir dürfen nichts weglassen, was sicherheitsrelevant ist. Wir dürfen nichts weglassen, was irgendwie dann so aussieht nach dem Motto, naja, wer wenig Miete zahlen will, kriegt wenig Komfort.
Das ist die Art und Weise, wie sie da zusammen durchgehen und zusammen gucken, wie können wir was verbessern. Und das heißt, er versteht jedes Gewerk, das beteiligt ist an den Bauarbeiten, eigentlich auf Augenhöhe und bezieht jedes Gewerk mit in diese Überlegung ein, was können wir sinnvoll so verbessern, damit Bauen bezahlbar, sicher und gut ist. Er reduziert die Normen und jeden einzelnen Schritt, immer wo er von etwas abweicht, das muss er vertraglich festhalten, damit er eben einfach keine Haftungsprobleme hinterher hat, weil er einfach zu jeder Zeit in einem hohen juristischen Risiko steht und seinen Auftraggeber gegenüber nachweisen muss, dass er die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhält.
Also das heißt, es gibt schon einen Zusammenhang dazwischen, dass die Normen in einem anderen Umfang eingehalten werden und dass es dann weniger teuer ist.
Genau. Durch dieses ganze Bündel an Maßnahmen sozusagen, das Jan Eitel zusammen mit seinem Team gewählt hat, ist es unterm Strich möglich, den Wohnraum günstiger zur Verfügung zu stellen.
Ja, aber dass das nicht jeder so macht wie Jan Eitel, ist ja auch verständlich, denn es ist ja ein gewisses Risiko. Das haben wir eben gesagt. Gerichte nehmen Normen häufig doch als Grundlage für die Rechtsprechung und klar will da keiner im Nachhinein haften oder verklagt werden. Was nimmst du denn jetzt aus der Recherche mit? Wie ließe sich das Problem denn lösen?
Der Zuspruch insgesamt nach der Ausstrahlung war enorm. Es haben mich im Grunde genommen aus allen Bereichen des Bauwesens Menschen kontaktiert, also Architekten, Planer, Handwerker, auch Mitarbeiter aus der Verwaltung. Das, was viele Leute fordern, ist, dass wir die Diskussion, die öffentliche Diskussion darüber brauchen, welchen Standard können wir denn überhaupt bezahlen? Weil im Moment ist es so, im Wohnungsbau stellen wir jedem einen Mercedes hin. Jeder Neubau ist sowas wie ein SUV oder ein Mercedes. Es gibt aber Leute, die sagen, ich habe ein geringeres Nebeneinkommen. Ich bin total happy, wenn ich ein VW habe. Ich bin total happy, wenn meine Wohnung nicht 47 Steckdosen hat, dafür aber ein klein wenig bezahlbarer ist. Und in diesem Segment brauchen wir Lösungen, wie man mit den Normen so umgehen kann, dass auch für diese Menschen Wohnraum geschaffen wird.
Du hast auch mit Vertretern aus der Politik gesprochen, hast du erzählt. Hast du den Eindruck, dass es auf politischer Ebene den Willen gibt, da was zu ändern?
Es ist wie immer, wenn man komplexe Problemstellungen hat und man im Grunde genommen ein ganzes System, das sich über einen langen Zeitraum etabliert hat, ist es nicht so, dass man an einer Stelle sagen kann, Schnips und alles ändert sich. Mhm. Die Suche nach der Lösung läuft seit einigen Jahren auch auf verschiedenen politischen Ebenen und in verschiedenen Kommissionen. Und jetzt kann man feststellen, auch in anderen Ländern hatten die ähnliche Probleme in Normungsabläufen, wie die im Moment bei uns diskutiert werden. In Österreich hat man im Grunde genommen schon für viele Probleme, die wir heute haben, eine Lösung gefunden. Nach einer Diskussion, die 2014 bis 2017 stattgefunden hat, hat man sich dazu entschieden, auf der Homepage des österreichischen Normungsinstitutes alle teilnehmenden Institutionen für jeden Arbeitskreis transparent öffentlich bekannt zu machen. Das schafft Vertrauen in die Normung und das schafft auch Engagement, weil jeder sieht, da könnte ich mich noch engagieren, weil da ist mein Interessenskreis noch nicht vertreten. Und außerdem ist auch das österreichische Wirtschaftsministerium aufsichtspflichtig. Das heißt, es gibt immer noch eine Instanz, die mit abwägt und dem gegenüber das österreichische Normungsinstitut Rechenschaft ablegen muss.
Und das DIN selbst, beobachtest du da einen Willen zur Veränderung, vielleicht jetzt auch gerade nach den vielen Reaktionen auf deine Recherche?
Im Deutschen Institut für Normung hat man, glaube ich, sehr genau hingehört. Man hat sehr genau beobachtet, wie die Öffentlichkeit reagiert, wie auch die Fachwelt reagiert. Man ist zu der Entscheidung gekommen, dass in verschiedenen Ausschüssen sich mit diesen Fragen beschäftigt wird. Und man hat mir in der Stellungnahme angekündigt, dass man zu gegebener Zeit sich mit dem, was man dann da neu erarbeitet, irgendwie an die Öffentlichkeit wenden wird. Eine Forderung, die an das Deutsche Institut für Normung gestellt wird, ist sicherlich, dass man bei dem Erarbeiten einer Norm eine Kostenfolgeberechnung macht. Sprich, dass man nicht einfach irgendeinen Standard normiert, sondern dass sich in dem Arbeitsausschuss auch Gedanken darüber gemacht wird, welche Folgekosten entstehen aus dem Standard für den Bau. Was heißt das für die Miete, wenn alle nach diesem Standard bauen? Und das ist sicherlich eine ganz sinnvolle Maßnahme, wenn es darum geht, zukünftig Kosten zu reduzieren.
Danke, Tatjana.
Ganz herzlichen Dank, Victoria.
Durch den Normungsdschungel im Wohnungsbau hat uns Tatjana Mischke mitgenommen. Ihre SWR-Doku »Viele Normen, teure Wohnungen« verlinken wir euch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Jasmin Brock. Produktion Laura Picerno, Pia Janssen, Christine Frei und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss. Und falls ihr über einen Hauskauf nachdenkt, mit so Fragen wie, wann ist der richtige Zeitpunkt, worauf muss ich bei einem Kredit achten und wie unterstützt der Staat mich eigentlich bei meinen Plänen, dann habe ich einen Podcast-Tipp. Gold und Asche, Projekt Hauskauf von der ARD Finanzredaktion. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcast hört.
Ja, wir haben uns dann hier das Haus gekauft. Mir war das damals nicht bewusst, dass es so dermaßen teuer ist, ein Haus zu kaufen. Nicht das Haus selber, sondern das Haus zu kaufen. Und es ist alles wesentlich schwerer, als ich mir das gedacht hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass viele da dann auch einen Rückzieher machen, weil sie merken so, um Gottes Willen, wer soll ich das denn wissen? Also eigentlich sollte man Finanzwesen, Architektur, Bauingenieur, alles Mögliche studiert haben. Und ich weiß nicht, ob man dann lockerflockig da durchkommt, ohne dass einem das Kopfzerbrechen bereitet.
Und irgendwie erzählt uns jede Bank und jeder Berater etwas anderes. Wir wollen das alles endlich mal verständlicher haben und klären alles Wichtige rund um den Immobilienkauf für euch. Und das unabhängig. Ich bin Antonia Mannweiler aus der ARD Finanzredaktion. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Burkhard Schnödewind liefern wir euch im Podcast Gold und Asche, Projekt Hauskauf, Schritt für Schritt die Infos, die euch sicher durch den Immobiliendschungel bringen.
Gemeinsam mit Experten klären wir, für wen sich ein Immobilienkauf lohnt.
Das ist eine Milchmädchenrechnung. Einfach zu sagen, Miete ist rausgeschmissen zum Fenster, so einfach ist es nicht.
Was das Timing des Kaufs angeht.
Stark werden die Preise nicht mehr fallen, sondern ich fürchte, sie werden bald eher dann auch wieder anfangen zu steigen.
Was ihr alles bei einer Finanzierung beachten solltet.
Ich muss mir darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt nicht Krösus heiße, dass ich nicht auf die Malediven in den Urlaub fahren kann. Also, dass ich einfach sparen muss.
Ob der Mythos eigentlich stimmt, dass sich unsere Eltern und Großeltern noch mehr leisten konnten als wir heute.
Also wenn meine Schwiegereltern schon mal berichten, die mussten, glaube ich, in der Spitze 12% Zinsen zahlen. Das ist natürlich gewaltig.
Welche Zuschüsse ihr vom Staat bekommen könnt und wie viele Pflichten es gerade in Sachen energetische Sanierung gibt. Spoiler Alert, trotz hitziger Debatte im Moment ist es gar nicht mal so viel. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und ihr könnt entspannter an das Projekt Eigene vier Wände rangehen. Das alles erfahrt ihr bei Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Zu hören ab dem 21. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.